Und wir fragen dann so, wie bist du denn eigentlich Christin geworden und so. Und sie sagte dann, ja, ich bin zum Glauben gekommen bei so einem christlichen Teenager-Festival. Das ist aber kein Mikro. Ich weiß. Wo war ich stehen geblieben? Bewerbungsgespräch. Und dann sagte sie, ja, ich bin zum Glauben gekommen bei so einem christlichen Teenager-Festival. Das wirst du aber nicht kennen, das J-Camp. Und dann sagte ich, doch, das kenne ich. Das habe ich 2002 erfunden. Und dann ist das Bewerbungsgespräch irgendwie ganz anders gelaufen. Und es war total toll, so zu hören aus einer anderen Perspektive, wie sie es so wahrgenommen hat. Zu einer Zeit, wo ich ja schon lange nicht mehr da war. Das war echt cool. So, ich habe euch heute einen Text mitgebracht, oder besser gesagt uns. Ich befürchte, dass an meinem vorangeschrittenen Alter es liegt, dass ich einfach viel weniger Witze höre. Und deswegen habe ich einfach keinen neuen. Hast du einen? Okay. Dann müssen wir das heute ohne aushalten. Aber in der Tat, ich kriege einfach auch weniger erzählt. Vielleicht das nächste Mal. Übrigens, ich bin ja jetzt immer noch am MBS, am Bibelseminar und habe mir so überlegt, neulich, dass es für mich irgendwie nochmal cool wäre, nochmal was Neues zu machen. Ich bin jetzt 54 und habe gedacht, wenn nicht jetzt, dann wann dann? Und habe dann so überlegt und so und gehe jetzt im September nach Kassel in die L4 als Prediger. Das bedeutet, dass ich ab September dann zu euch sozusagen dazugehöre, zum HGV. Was hat das mit unserer Beziehung zu tun? Gar nichts. Eine Veränderung, wollte ich sagen, gibt es da gar nicht. Ihr könnt mich natürlich auch gerne weiterhin einladen, weil meine Reisedienste auch Teil meiner neuen Stellenbeschreibung sein werden. Und da ich gerne Auto fahre, ist es für mich gar kein Nachteil, von Kassel zu euch zu kommen. Genau. So, also zu dem Bibeltext, den ich heute ausgewählt habe, um darüber nachzudenken mit euch. Das ist ein Text aus 1. Samuel. Geht es um Eli und so und Samuel, der dann die Stimme Gottes hört. Ich lese den Text gleich vor. Ich erzähle euch ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin. Ich unterrichte ja Exegese und Homiletik. Exegese ist Bibelauslegung, Homiletik ist Predigtlehre. Und im ersten Halbjahr, also von September bis Januar, machen wir Exegese. Das bedeutet, ich bringe meinen Leuten bei, einen Bibeltext auszulegen. Da geht es auch nicht um Gefühle oder Meinungen. Es geht darum, dass wir Worte zählen, dass wir die Textstruktur verstehen, dass wir Übersetzungen vergleichen. Und das ist ganz objektiv. Aber darum geht es ja nicht im eigentlichen Sinne bei Bibeltexten, sondern es geht darum, dass eine Begegnung stattfindet. Dass ich Gott begegne, dass ich den Personen in dem Bibeltext begegne. Bei Bibeltexten geht es nicht in erster Linie darum, dass ich nachher mehr weiß, sondern dass ich verändert bin durch eine Begegnung. Und deswegen machen wir das im zweiten Halbjahr so, dass wir uns Methoden anschauen, wie können wir Bibeltexte auch erlebbar machen und dass sie nicht nur unseren Kopf erreichen, dass ich nachher mehr weiß. Ich meine, es ist nicht schlimm, nachher mehr zu wissen als vorher, aber es ist nicht die Erstintention bei einem Bibeltext, sondern Begegnung und Veränderung. So. Und da mache ich das so, dass ich anhand von einem Hesekiel-Text, das ist dieser Text, wo der Wasserstrom aus dem Tempel kommt und immer tiefer wird, mache ich so eine Erlebniseinheit. Und dann bekommen meine Leute die Hausaufgabe, sich auch eine Erlebniseinheit zu einem alttestamentlichen Text zu überlegen. Und eine Gruppe hatte den Text, um den heute geht. Und sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die mir vorher bei dem Text noch nie aufgefallen sind. Und ich habe überlegt, oh, darüber würde ich gern mal predigen und dieser Tag ist heute. Noch ganz kurz für die Leute von euch, die Fremdwörter mögen. Die haben die Möglichkeit, heute ein neues zu lernen. Es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen lernen. Das eine, das ist das, ihr könnt ja mal kurz mal nachdenken, so, auf welche Weise lernt der Mensch. Das eine ist das wohl bekannteste, nämlich das Kognitive. Das heißt, ich lerne mit dem Gehirn, ich verstehe was, ich begreife was. Das zweite ist auch ziemlich bekannt, empirisch. Das heißt, mit meinen 5 Sinnen. Ich packe auf eine Herdplatte und merke, das sollte ich nicht mehr machen. Ich mache eine heiße Dusche und merke, oh, das ist gut, das sollte ich wieder machen. So, das ist empirisches Lernen. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Form von Lernen, die ihr auch kennt, aber nicht das Fremdwort. Nämlich, diese andere Weise zu lernen, das ist, ihr habt alle schon mal ein Zeugnis gehört, ein Lebensbericht von einer Person, die hier vorne stand und gesagt hat, 100-mal habe ich gehört, dass Gott mich liebt. Aber dann ist es mir ins Herz gerutscht. Kennt ihr alle, oder? So eine christliche Metapher. Und das ist eine Form zu lernen. Das ist ja gerade eben nicht kognitiv. 100 Mal habe ich das hier oben verstanden, aber dann habe ich es mit dem Herzen begriffen. Mit meinem Herzen kann ich offensichtlich lernen. Und das ist ja trotzdem auch Lernen. Das behalte ich ja bei mir. Das verändert mich. Und das kann ich auch in 10 Jahren wieder abrufen. Es ist ein echtes Lernen, aber nicht kognitiv, auch nicht empirisch. Und das Fremdwort dazu heißt noetisch. Das heißt, echtes Lernen, aber mit dem Herzen. Und das ist der Sinn bei diesen Bibeltexteinheiten, die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern mache. So. Genau. Ich lese euch den Text mal vor. Da ist er schon. Nee, muss ich ihn weiterklicken? Okay. Ich hoffe, ich klicke richtig. Tue ich. So, ich lese den Text euch mal vor. Ich denke mal, die meisten werden den kennen. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach oder ihm im Traum erschien. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz. Und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel! Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen? Nein, sagte Eli, ich habe nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr: Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen? Aber Eli wiederholte: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum 3. Mal und wieder ging Samuel zu Eli und meldete sich. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief, und er sagte zu ihm: Geh wieder schlafen, und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte: Sprich, Herr, ich höre. Samuel ging und legte sich wieder hin. Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich, ich höre. Ausnahmsweise hat meine Predigt heute nur 2 Punkte. Ich lade euch ein, dass wir uns 20 Minuten Zeit nehmen und über den Text nachdenken und was der Text vielleicht heute uns sagen möchte, wo Gott dich heute vielleicht ansprechen möchte. Mein 1. Punkt heißt: Gott spricht. Das ist das Offensichtliche, was ich in diesem Text finden kann. Gott spricht. Eine Stimme, die erschallt, um Orientierung zu geben, die mich bei meinem Namen ruft, ist auf jeden Fall ziemlich ultra. Wünschenswert. Da habe ich ein Verlangen, eine Sehnsucht. Das ist schön. Das wünsche ich mir für mein Leben. Und das gilt natürlich noch mehr für die Stimme Gottes. Die Stimme, die von außerhalb der Welt kommt und mir meine Identität gibt, meine Berufung und meinen Weg aufzeigt. Aber als kleiner Disclaimer: Wenn ich in einer religiösen Gemeinde zum Thema Gottes Stimme spreche, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns kurz nochmal vorher klar machen, dass es auch in christlichen Gemeinden Leute gibt, die ein bisschen weit durch die Kurve sind. Das soll sich gar nicht despektierlich anhören, aber es gibt Leute, die hören die ganze Zeit Stimmen und behaupten, es sei Gott, und ich bin da nicht so sicher, ob das wirklich Gott ist. Und ich finde, wenn man über so ein Thema nachdenkt, muss man sich das kurz mal klar machen. Ja, es gibt auch Leute, die sich verhören oder das sogar vielleicht aus niederen Beweggründen behaupten. Das will ich jetzt überhaupt niemandem unterstellen. Aber das gibt's. Wir sind Menschen. Und bei so einem Thema ist es wichtig, kurz nochmal drüber nachzudenken: Jawohl, es gibt auch besondere Menschen. Wir hatten bei uns am MBS, am Bibelseminar, machen wir Gottesdienst. Und wir sind da sehr offen für prophetische Eindrücke, aber wir sind auch uns im Klaren darüber, dass Menschen sich irren können oder verhören können. Deswegen nehmen wir die Regel von Paulus: prüft alles und das Gute behaltet, ganz ernst. Und bei uns ist es so, dass Menschen im Gottesdienst so Eindrücke haben können, und die kommen dann zu mir. Wenn ich nicht da bin, ist es jemand anderes. Also die kommen dann zu mir und sagen mir, was für einen Eindruck sie hatten, was für ein prophetisches Bild oder was für ein Bibelvers. Und ich prüfe das ganz kurz. Und am Schluss des Gottesdienstes gebe ich diese Bilder und Eindrücke dann weiter. Der Vorteil ist, das wird nochmal geprüft. Der 2. Vorteil ist, ich als neutrale Person gebe diese Eindrücke gebündelt weiter und nicht verstreut im ganzen Gottesdienst. Und der dritte Vorteil ist, die Bilder und Eindrücke stehen im Mittelpunkt und nicht die Person, die sie hatte. Weil ja niemand weiß, von wem diese Bilder und Eindrücke kommen. Also selbst wenn ich ein Bild hatte, gehe ich nach vorne am Schluss des Gottesdienstes und sage: Es hatte jemand ein Bild. Wir finden das eine schöne Regel bei uns im MBS. Und neulich hatten wir eine Studentin dort, 21 Jahre alt, und die kannte auch unsere Regel und ging dann mitten in der Lobpreiszeit nach vorne auf die Bühne und sagte, ja, ich kenne ja eure Regel, aber ich hatte ein Bild von Gott und das gebe ich euch jetzt weiter, weil mittlerweile weiß ich, wie Gott denkt. Ich weiß, also mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Mit 21, also mit 30 denkt sie wahrscheinlich, sie ist Päpstin und mit 40 will sie den Job vom Heiligen Geist übernehmen, oder wie? Also, ich höre jetzt auch auf, aber ich finde, es ist wichtig, bei diesem Thema Gottes Stimme hören, das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen. Wir Menschen sind einfach auch manchmal menschlich und so. Deswegen ist es gut, dass die Bibel damit auch rechnet und uns so ein paar Instrumentarien an die Hand gibt, zu prüfen zum Beispiel oder andere gute Dinge. So, jetzt kommen wir aber zu dem Positiven. Ich habe mich gefragt, was hindert mich eigentlich, auf Gottes Stimme zu hören? Dieser Text, ich weiß nicht, was der bei euch auslöst, bei mir löst er Sehnsucht aus und Verlangen. Und dass ich mich ausstrecke und dass ich sage, das ist schön und das wünsche ich mir auch für mein Leben, dass ich die Stimme Gottes höre. Was hindert mich eigentlich daran, Gottes Stimme zu hören? Vielleicht Stress, Termindruck. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, erst nach 20 Minuten Ruhe kommt die Stille. Und ich glaube, dass das bei manchen Leuten stimmt. Und bei manchen ist es sogar eine Stunde. Bei manchen ist es vielleicht sogar ein halber Tag, den ich brauche, um runterzufahren, um wirklich in eine Stille hineinzukommen, die aufnahmefähig ist. Und das ist unterschiedlich und ich kann das ausprobieren. Ich kann mir darüber im Klaren sein und dann entsprechend in meinem Leben auch umsetzen. Was hindert mich, Gottes Stimme zu hören? Vielleicht ist es auch Ungesundheit. Mein Herz ist ein Sinnesorgan. Das Fremdwort kennt ihr jetzt alle, noetisches Lernen. Ich kann mit meinem Herzen lernen. Ich kann mit meinem Herzen hören, wahrnehmen und Dinge aufnehmen. Aber dann muss ich entsprechend auch mit meinem Herzen umgehen. Ich kann mein Herz auch zerknautschen. Aber ich kann mein Herz auch entfalten und entwickeln, wie ein Blatt Papier, wo dann eine Offenheit da ist, wo Gott dann auch hineinsprechen kann. Wo ist Ungesundheit in meinem Leben? Es gibt Dinge, die meinem Herzen Schaden zufügen. Bitterkeit, Selbstmitleid, Überheblichkeit, was auch immer das sein mag. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, ganz kurz zur Erklärung. Ich liebe Serien. Ich weiß nicht, ob ihr auch Serienjunkies seid. Ich finde Serien toll. Und habe neulich True Detective 4 geschaut. True Detective, das sind so Miniserien, wo jede Staffel was völlig anderes sagt, aber die immer so irgendwelche Kriminalfälle behandeln. Und bei True Detective 4, die spielt in Alaska, in der Polarnacht. Das heißt, es wird ziemlich dunkel. Aber es ist nicht so wichtig, was ihr seht, sondern was der Dialog ist. Es geht da um eine Altpolizistin, die sehr vom Leben enttäuscht ist, Jodie Foster. Und die ist zusammen mit einer Inuit-Deputy-Frau im Auto. Die müssen irgendwo hinfahren, um irgendwas nachzuforschen. Und da gibt es dieses Gespräch, wo ich euch einen kleinen Ausschnitt zu zeige.
Ah, komm schon. Echt wieder dein Voodoo, E.T., kosmischer Chumpa-Lumpa-Bullshit?
Redest du von Chupacabra?
Von mir aus dein Magiezeug. Das ist Blödsinn. Klar, es gibt eine reale Erklärung dafür.
Na gut. Ich bin ganz ohr.
Wir stellen nur nicht die richtigen Fragen. Das wird schon. Wir finden sie.
Wer glaubt hier an Wunder?
Was tust du denn, wenn du einsam bist?
Ich guck Netflix.
Ernsthaft? Was tust du?
Ich bete.
Du betest? Du meinst, du gehst auf die Knie und dann betest du zu deinem Vater im Himmel? Ach, komm schon. Du verarschst mich. Du sprichst zu Gott.
Nein. Ich höre zu. Ja.
Ja, was kann ich tun, um die Stimme Gottes in meinem Alltag zu vernehmen? Ich glaube, dass die meisten Christen und Christinnen das sehr genau wissen und dass es eher daran hapert, dass ich es einfach auch tue, weil es Zeit kostet und weil der normale Mensch nicht nach 5 Minuten schon aufnahmefähig ist. Also ich glaube, dass die meisten Christen und Christinnen sehr genau wissen, was die Orte sind, was die Zeiten sind, was die Handlungen sind, die sie zur Ruhe bringen und offen machen für die Stimme Gottes. Bei mir zum Beispiel ist das der Fossiliebhab-Sessel, aber auch eine Autofahrt oder eine heiße Dusche oder was auch immer. Es gibt so Dinge, die ich aber aktiv aufsuche, wo ich nicht den Zufall überlasse, ob ich offen bin für Gott und sein Reden. Und es ist beim Fossiliebhab-Sessel, also ich bin da ungefähr 1/2 Stunde pro Tag drin, so grob. Und es ist nicht so, dass ich da laufend Berufungen habe und geistliche Durchbrüche und so. Das ist in den seltensten Fällen. Es ist einfach eine Zeit, wo ich zur Ruhe komme, wo ich bei Gott bin, aber wo eine Sache immer gesprochen wird, nämlich, dass ich der Geliebte bin, dass ich bei Gott bin und dass er mein Dad im Himmel ist. Das sagt er mir immer. Und das ist für mich so eine Möglichkeit, ein Ort, eine Zeit, wo ich offen bin für die Schönheit der Schöpfung oder offen werde für die Schönheit der Schöpfung, für die Kostbarkeit aller Lebensaugenblicke, für Impulse im Alltag, für innere Heilung, für alles Mögliche, für die Veränderung des Herzens. Also ich glaube, wir sind eingeladen zu gucken, wo sind solche Orte, wo sind solche Zeiten, wo kann ich offen werden für das Reden Gottes in meinem Alltag. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt heißt, Gott spricht nicht. Mir ist das aufgefallen, als meine Schülerinnen und Schüler diese Erlebniseinheit zu dem Text gemacht haben. Ein Vers, der mir vorher nie aufgefallen ist. Da steht, ich habe das mal wörtlich übersetzt, das Wort des Herrn war selten, eine Vision war nicht da in Fülle. Das nennt man im Hebräischen einen Parallelismus Membrorum. Parallelismus, klar, parallel, Membrorum, Memory, Memorandum, so, also was zur Erinnerung. Und das Hebräische hat in der poetischen Sprache ganz, ganz oft so einen Parallelismus, Membrorum, ihr kennt die Dinge auch. Zum Beispiel, Gott ist meine Burg, der Herr ist ein Fels. Da wird zweimal das Gleiche gesagt mit anderen Worten, damit es sich besser einprägt, ein Parallelismus, Membrorum. Das kommt aber in Erzähltexten nicht vor, weil das eine poetische Art ist. Und das hier ist meines Wissens nach die einzige Stelle, wo in einem Erzähltext ein Parallelismus Membrorum vorkommt. Das bedeutet, dass es nochmal herausgehoben und nochmal gewichteter zu einer Zeit, wo das Wort des Herrn selten war und eine Vision war nicht da in Fülle. Da war ist das Wort, das hebräische Wort, wo das wirkmächtige Wort gemeint ist, wo einfach nicht einfach irgendjemand spricht und was sagt, sondern das Wort Gottes, was erschafft, was einen Menschen verändert, was etwas bewirkt. Yakar, selten, kostbar, wertvoll. Chazon, eine Vision, ein Erscheinen, ein Sichtbarwerden Gottes und war nicht da in Fülle. Ich habe mir Gedanken gemacht, was das bedeutet. Es war eine Zeit, wo Gott nicht spricht. Und es wird kein Grund angegeben. Es muss dann also auch nicht an mir liegen. Ich muss dann auch keine Ursachenforschung betreiben. Niemand ist schuld. In diesem Text wird einfach nur ausgesagt, es war eine Zeit, wo Gott nicht gesprochen hat. Und ich glaube, dass es auch solche Zeiten in meinem Leben gibt und auch bei Leuten in der Gemeinde. Und es gibt durchaus im Alten Testament Stellen, wo die Ursache benannt wird. Also wo Gott sagt, ich rede jetzt gerade nicht zu euch, weil ihr so doof seid. Und dann sollte ich Ursachenforschung betreiben. Wisst ihr, was ich meine? Aber hier ist das nicht. Hier wird einfach nur gesagt, es war eine Zeit, in der Gott sich nicht zeigt, in der Gott nicht spricht. Und dann brauche ich auch keine Ursachenforschung betreiben. Dann muss ich auch keine Schuld bei mir suchen und auch nicht bei anderen Leuten aus der Gemeinde, die jetzt gerade so eine Wüstenzeit haben und wo gerade Gott nicht sichtbar ist. Dann ist das einfach so. Das macht aber was mit dem Umgang mit mir und das macht was mit meinem Umgang mit meinen Leuten in der Gemeinde. Wenn ich Leute auch einfach mal stehen lassen kann, wenn ich das wahrnehmen kann. Ich habe jetzt gerade offensichtlich so eine Zeit. Die kann eine Woche sein, die kann auch ein paar Monate sein. Ich bin nicht schuld. Ich muss mich dann nicht schlecht fühlen, sondern ich gehe dann einfach durch dieses dunkle Tal. Das haben andere vor mir auch schon gemacht. Und ich muss, wenn jemand mir das erzählt, auch nicht Ursachenforschung betreiben, sondern ich kann einfach sagen, oh, okay, du hast jetzt auch gerade so eine Zeit. Du erlebst jetzt gerade so eine Zeit, wo Gott nicht sichtbar da ist in deinem Leben. Das hat es vor dir schon gegeben, habe ich auch schon erlebt. dann muss ich niemanden verurteilen. Es ist ein anderer Umgang. Und ich habe so gedacht, wenn es stimmt, dass es manchmal Zeiten in meinem Leben gibt oder auch in Zeiten in so einer Gemeinde, was heißt denn das dann? Und mir ist eine Geschichte eingefallen von meinem Kumpel DJ. Der DJ kommt aus dem gleichen Dorf wie ich, ist mittlerweile Lehrer in Dresden. Und vor ein paar Jahren ist seine Mom gestorben und er war danach im Urlaub, weil der einfach irgendwie ein bisschen, also sein Dad war vorher schon gestorben. Und dann hat der DJ sich 2 Wochen Urlaub genommen und ist an die Nordsee gefahren, um einfach ein bisschen für sich zu sein. Und an einem Sonntag ist er dann dort in eine Kirche gegangen und hat mir die Geschichte erzählt. Und er sagte, Voss, ich war dann in dieser Kirche und dann gab es da so eine Lobpreisband und die haben dann so eine halbe Stunde fröhlichen Lobpreis gemacht. Und ich habe mich da überhaupt nicht wiedergefunden. Also ich hatte gar völlig andere Gefühle. Mir war überhaupt nicht zum Loben. Ich bin gerade weise geworden. Und ich hätte mir was anderes gewünscht, andere Texte oder andere Worte. Und ich bin dann, der DJ ist dann zu dem Lobpreisleiter hin, überhaupt nicht böse, sondern einfach so mit einer Frage und hat ihn gefragt, sag mal, gibt es nicht auch andere Texte? Gibt es nicht auch andere Formen der Anbetung? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, wo ich mit meinen Gefühlen andocken kann? Und der Lobpreisleiter, also ich war ja nicht dabei, ich muss jetzt wiedergeben, was der DJ mir gesagt hat. Der Lobpreisleiter hatte so einen Blick so von oben herab, so herablassend. Und so einen Tonfall, den Menschen oft haben, wenn sie mit geistig behinderten Kindern sprechen. Wisst ihr, was ich meine? So. Und er sagte dann zum DJ, Junge, Loben zieht nach oben. Und ist dann weggegangen. Und der hat das bestimmt auch nicht böse gemeint. Aber beim DJ, der hat sich überhaupt nicht, ich meine, ich wüsste, also der hat überhaupt nicht abgeholt gefühlt und hat sich irgendwie auf den Arm genommen gefühlt. Er geht in die Kirche, will Gott treffen und dann passiert da irgendwie nichts. Und hat dann gesagt, ich fühle mich nicht verstanden. Der hat jetzt übrigens gerade ein Buch rausgebracht, der DJ, wo er dann auch solche Erlebnisse beschreibt. Das ist gut, um andere daran teilhaben zu lassen. Ich hatte während der Corona-Zeit zwischen den beiden Lockdowns, habe ich ein nettes Mädel kennengelernt aus Siegen, die Nina. Und wir haben ein bisschen gedatet und ein bisschen rumgeküsst und so. Und dann lief das so darauf hinaus, dass wir dann jetzt irgendwie so zusammenkommen werden. Aber es kam dann der zweite Lockdown, der noch ein bisschen härter und länger war als der erste. Und wir durften uns dann nicht sehen. Wir waren ja weder verwandt noch zusammen. Wir waren ja gar nichts. Das heißt, ich durfte sie auch nicht mehr in Siegen besuchen. Und sie hat mich dann angerufen und gesagt, Voss, bei mir ist Brustkrebs diagnostiziert worden und der hat schon gestreut. Und ich liege im Krankenhaus und kriege jetzt Chemo. Und ich durfte sie nicht besuchen. Und wir haben dann 2-3 Mal gezoomt und sie ist 4 Monate später gestorben, ohne dass ich sie jemals, ich habe die nie wieder gesehen. Und ich fand das so krass, von der Diagnose bis zum Tod 4 Monate. Die ist 42 gewesen, die Nina. Und ich habe dann auch so gedacht, ich habe mich dann zurückerinnert, als mein Dad gestorben war. Da war mir auch echt nicht nach Lobpreis zumute. Und ich habe dann in der Bibel geschaut und es gibt in der Bibel Lobpreispsalmen. Aber es gibt auch andere. Es gibt andere Lieder, es gibt Bußpsalmen, Klagepsalmen. Es gibt die Klagelieder Jeremias, ein ganzes Buch, was auch der Klage gewidmet ist. Und dann denke ich mir, dann sind wir doch bestimmt eingeladen als Gemeinde und auch als Privatperson, so eine größere Bandbreite zu haben, wie ich Gott anreden kann, dass ich mit allen meinen Gefühlen zu Gott kommen kann. Und natürlich gehört der Lobpreis dazu. Loben zieht nach oben und das stimmt ja auch. Und es gibt manche Menschen, wenn die völlig fertig sind, dann ist der richtige Schlüssel Lobpreis machen. Aber bei mir ist das nicht so und beim DJ auch nicht. Und in der Bibel, glaube ich, haben wir da auch eine größere Bandbreite. Loben zieht nach oben, Amen, das stimmt. In Psalm 89 steht, wohl dem Volk, das Lobpreisen kann. Oder Psalm 22, im Lobpreis seines Volkes wohnt der Herr. Das sind Wahrheiten, weil sie für viele Menschen gelten. Oder für mich manchmal. Aber es gibt auch Phasen in meinem Leben oder im Leben von anderen Menschen, wo das nicht der richtige Schlüssel ist. Und ich glaube, dass die Bandbreite der menschlichen Gefühle größer ist. Und die Bandbreite des Ausdrucks von Gefühlen ist auch größer. Und die Bandbreite in der Bibel, wie Menschen ihre Gefühle ausdrücken, ist auch größer. Ich hatte schon die Klagelieder Jeremias erwähnt, die Klagepsalmen. Und ein ganz besonderer Psalm auch, Psalm 22, das ist der Psalm von Jesus, als er am Kreuz hängt. Und ich habe euch den mal in Auszügen mitgebracht. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hörst du nicht, wie ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen mir auseinander. Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Staub liegen, als wäre ich schon tot. Bleib nicht fern von mir, Herr. Du bist mein Retter. Komm und hilf mir. Und ich muss euch sagen, dieser und auch ein paar andere Psalmen, die haben mich abgeholt. Da habe ich Worte gefunden, die ich beten konnte, wo ich mich wiedergefunden habe. Und das finde ich das Großartige an den biblischen Texten, dass sie eine große Bandbreite haben. Und ich glaube, da sollten wir uns ein Vorbild nehmen und auch in meinem persönlichen Leben, aber auch im gemeindlichen Leben eine größere Vielfalt suchen. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da ist mir nicht zumute. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo Gott nicht sichtbar ist und niemand ist schuld. Deswegen brauche ich keine Ursachenforschung zu betreiben, sondern muss da einfach durch. Und wie gut, wenn ich dann Menschen an meiner Seite habe, die das verstehen und einfach an meiner Seite sind, ohne Schuldzuweisung, wo ich Gott nicht sehen kann, nicht fühlen kann, nicht hören kann und auch nicht glauben kann. Und ich finde das sehr tröstlich, dass es solche Menschen in der Bibel gibt. Ja, was muss ich heute lernen? In welcher Phase meines geistlichen Lebens bin ich jetzt gerade? Was möchte Gott mir heute deutlich machen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, stärker auf Gottes Stimme zu hören. Das ist das, was der Text sagt. Höre auf Gott. Gott spricht zu dir. Suche die Orte und Zeiten und Handlungen, von denen du genau weißt, dass sie gut sind und dass sie dir dabei helfen. Dann tu es auch. Versuche, die Impulse Gottes, das Angesprochensein Gottes stärker in deinen Alltag mit hineinzunehmen. Das kann das eine sein, was heute einige Leute hören müssen. Und vielleicht müssen einige andere Leute hören, dass das Schweigen Gottes etwas ist, was vorkommt. Und was ich auch nicht verkürzen kann, sondern wo ich einfach durch muss. Und ich weiß nicht, wie lange es sein wird. Und wie gut ist es, wenn ich Leute an meiner Seite habe, die mit mir dann da durchgehen. Oder wenn ich so ein Mensch sein kann, wo ich einem anderen Menschen eine Begleitung sein kann, wenn so eine Wüstenzeit da ist, wenn so ein dunkles Tal da ist, wenn gerade eine Zeit ist, wo Gott nicht spricht, wo ich das Schweigen Gottes und sein Nicht-Sichtbar-Sein einfach aushalten muss. Ja. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich würde gerne eine Minute der Stille haben, wo ihr eingeladen seid, mal für euch kurz nachzudenken, was ist es, was hat dein Herz heute mehr erreicht? Der Punkt 1, Gott spricht, oder der Punkt 2, Gott spricht nicht. Und danach kommt vermutlich die Band. Ja?